Hallo und Servus, hier ist Ahoi in PO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Ja, für die heutige Folge Freitagspodcast bin ich nach Wolfenbüttel gefahren. Ins schöne Wolfenbüttel, das muss ich wirklich sagen, wenn man hier am Kornmarkt mit dem Bus vorbeifährt vom Bahnhof. Wunderschön, ich habe mir einen Termin ausgemacht mit Wolf Jakob Herpich. Wir haben uns letztes Jahr kennengelernt über LinkedIn, lustigerweise. Und lieber Wolf, du warst dann mit dabei bei unserem virtuellen Tag fürs Stiftungsvermögen. Wir haben zusammen ein Video-Interview aufgenommen und wir haben über David Svensson gesprochen. Wir haben über das Thema Stiftungsvermögen, ja, anno 2024 gesprochen. Jetzt sprechen wir über Stiftungsvermögen anno 25. Wir haben es als lockeren Sommertalk aufgesetzt. Wir haben gesagt, wir reden einfach mal drauf los über Vermögen, haben keinen roten Faden.
Ja.
Ich finde es toll, dass du dabei bist, Wolf Jakob. Sag bitte einen Satz zu deiner Person. Danke, dass ich bei dir sein darf.
Ja, hi Tobias. Super schön, dass du hier bist in unserem schönen Wolfenbüttel.
Ja.
Ich bin der Wolf, wie du weißt, und seit vergangenem Jahr hier in der Geschäftsführung der Solvia. Wer ist die Solvia? Solvia ist das Family Office hinter der Unternehmensfamilie Kurt Mast, die auch heute noch Eigentümer sind des Unternehmens Mastjägermeister.
Mhm. Und deine Aufgabe ist tatsächlich Management von zum Beispiel Stiftungsvermögen, das ist deine Kernaufgabe und über das Thema haben wir uns ja letzten Endes auch getroffen.
Genau, freue mich immer drüber zu sprechen.
Dann lass uns mal drüber sprechen, in welchem Umfeld Stiftungsvermögen momentan gemanagt wird. Also ich hatte neulich eigentlich so das Frühjahr hinweg verschiedene Gespräche und da kam dann mal das Wort erratisch, da kam das Wort unberechenbar, kam das Wort Zeitenwende, es kam das Wort, wir müssen jetzt vieles anders machen und 2025 haben jetzt bestimmte Dinge oder Prozesse begonnen, die wir heute noch gar nicht absehen können, wo wir da 2030 stehen. Wenn du jetzt das Umfeld beurteilst, würdest du das teilen oder wo würdest du sagen, also das wäre so meine Einschätzung zu dem, was ich momentan sehe?
Nee, gut skizziert, finde ich, sehe ich genauso, gehe ich so mit. Wir haben interessante Zeiten, wir haben große Herausforderungen, die uns alle betreffen und auch ultimativ das Investmentgeschäft stark beeinflussen. Nichtsdestotrotz vielleicht mal einen Schritt zurück. Investieren war nie einfach. Es wirkt in Hindsight immer so, als wären die früheren Zeiten vielleicht da gnädiger gewesen. Aber nein, es gab immer Herausforderungen, immer Unsicherheiten. Aber sicher, wir leben in wahnsinnig spannenden Zeiten, wo sich Gewohntes, was über viele Jahre, Jahrzehnte als sicher galt, gerade Stück für Stück verschiebt. Und was macht man in solchen Momenten als Investor, als Treuhänder eines langfristigen Stiftungskapitals? Man beruft sich auf die Methoden und Mittel, mit denen man eben Vermögen investiert. Und an diesen fundamentalen Prinzipien hat sich selbst in diesen Zeiten nichts geändert. Und zwar schau, dass deine Anlagen verteilt sind über verschiedene Anlageklassen, die diversifiziert sind, die sich untereinander anders verhalten und eben ein Gesamtportfolio gestalten, was robust für verschiedene Marktsituationen stehen kann. Und vergiss nicht den langfristigen Blick. Also schau über diese einzelnen großen angekündigten Events hinweg und berufe dich auf das Langfristige, auf die Quartale, auf die Jahre, auf die Fünfjahressicht. Und wenn man das schafft, was sicherlich nicht immer leicht ist heutzutage, dann hat sich eigentlich in der Praxis nicht viel geändert. Wir investieren nach wie vor. Wir selektieren gute Partner, mit denen wir arbeiten möchten. Wir denken langfristig und wir denken viel und sprechen viel darüber, wie wir über die nächsten Jahre unsere strategische Asset-Allokation, wenn nötig, anpassen müssen. Mhm.
Also ich danke dir fürs Gespräch, da sind wir jetzt eigentlich auch schon durch und natürlich jetzt so die zentralen Sachen schon genannt hast, aber du hast gerade so ein Wort genannt, zum Beispiel robust. Ich nehme es so wahr, dass viele Stiftungsvermögen draußen genau nicht robust sind. Also es sind wahnsinnig vulnerabel, weil sie nur in marktgängige Assets investieren, also Aktien und Anleihen. Und damit bist du natürlich, 22 ist jetzt das beste Beispiel, wenn es von allen Seiten reinregnet, dann wirst du tatsächlich auch nass, nicht nur an den Füßen. Das ist ja wirklich eigentlich, was du gerade gesagt hast, schon ein Plädoyer für wirklich breites Streuen. Diversifizieren, Diversifikationsgebot ernst nehmen, heißt eben nicht nur Aktien und Anleihen, ne?
Absolut, bin ich voll bei dir. Es gibt viele etablierte große Anlageklassen. Und wenn dein Mandat als Stiftung, als Family Office ist, ein internationales, breites Investmentportfolio aufzustellen langfristig, dann musst du dir auch diese hier zur Verfügung stehenden Anlageklassen nutzen. Und ich gehe auch mit dir und würde sogar einen Schritt weitergehen und sagen, als Vorstand einer Stiftung müsste man eigentlich eine Beweislastumkehr machen, um eine Begründung zu erzwingen, warum man eine gewisse etablierte, bekannte Anlageklasse nicht mit beimischt.
Oh, das ist ein großes Airportfolio. Ja.
Weil diese Sachen sind nicht neu. Private Equity ist nichts Neues. Das sind etablierte, sehr, sehr große, sophisticated Markets. Wenn es im Akademischen und auch evidenzbasiert wahnsinnige Vorteile bringt für mein Gesamtportfolio, dann bitte inkludiere es.
Und das ist ja letzten Endes auch was, was zum Beispiel David Svensson, aber auch viele andere Universitätsstiftungen seit Mitte der 80er sehr, sehr erfolgreich machen. Breit streuen. Und ich sage jetzt mal ganz bewusst, diesen Anlageklassen nicht eine Chance geben, sondern sie ganz strategisch einsetzen. Also ich glaube, das ist wirklich was, das können viele deutsche Stiftungen, manche machen es, aber wirklich nur wenige. Also ich will jetzt nicht sagen, nur eine Handvoll, das wäre zu wenig, aber es machen zu wenige. Es müssten sehr viel mehr Stiftungen mit sehr viel mehr Vermögensmasse sich genau mit dieser DNA mal auseinandersetzen, weil da steckt ja was dahinter. Ne?
Richtig. Und man, was damals Pionierarbeit war, ist heutzutage in vielen Bereichen schon Mainstream geworden. Das heißt, es ist wirklich an der Zeit, auch für konservativeres Kapital diesen erprobten, gängigen Schritt zu gehen und die Portfolien besser, robuster aufzustellen. Man muss nicht super innovativ heute sein und sich vielleicht neue Anlageklassen überlegen, die vielleicht noch nicht so etabliert sind. Aber alles, was schon so lange erprobt ist, was so gut funktioniert, muss man einfach sich anschauen. Und das heißt nicht zu kopieren. Die Welt hat sich viel verändert, seit David Svensson in den 80ern, 90ern damit seine sehr langfristige Erfolgsserie gestartet hat. Anlageklassen, die damals neu waren, die alternativ waren, sind heutzutage nicht mehr alternativ. Und es gibt zum Teil sogar zu viel Kapital. Und man fragt sich, okay, kommen die nächsten 10, 15 Jahre tatsächlich ähnliche Return Streams zurück wie in der Vergangenheit? Aber nichtsdestotrotz, es gibt diese Anlageklassen. Es ist kein Hexenwerk. Und mit Bedacht und Augenmaß bitte unbedingt mit beimischen.
Ich will nochmal auf das Wort robust kommen.
Ja.
Ich finde, das ist genau das richtige Wort, wenn du sagst, also du willst ein Stiftungsvermögen zeitlos und zeitgemäß investieren auf der Höhe der Zeit, dann ist robust, dass es halt nicht umfällt, dass du immer wirtschaftlich stehfähig bist. Der Uwe Dück von der Karl-Schlecht-Stiftung hat mal gesagt, resilient heißt für mich, dass ich wirtschaftlich dauerhaft stehfähig bin. Also meine Zwecke immer verwirklichen kann, egal was der Sturm draußen gerade sagt. Und wir haben ja momentan so ein bisschen so ein Sturmumfeld. Ja? Trump macht heute Zölle so, morgen macht er sie so, übermorgen macht er wieder was ganz anderes. Was ist denn dieses Robust? Was steckt denn da für dich im Kern drin?
Super. Absolut. Das einmal dieser ganz pragmatische Aspekt, wie du sagtest, man muss in der Lage sein, seine jährlichen Verbindlichkeiten und Ausgaben stemmen zu können. Das ist eine der absoluten Top-Prioritäten. Und das wäre eine riesen Disruption, wenn das Portfolio, egal was das Marktumfeld gerade beschreibt, nicht mehr in der Lage ist zu tun. Also das ist absolut wichtig. Das ist Robustheit. Ich kann, komme, was wolle es, mit meinen auf der Mittelverwendungsseite weitermachen und mit ruhiger Hand langfristig aktiv sein. Dann hat Robustheit natürlich aber auch so einen Reporting-Aspekt und in der Art und Weise, wie ich auf das Portfolio schaue und auch wie ich es reporte an die Beiräte, an die Organe, an die Menschen, die auf diese Portfolien von Stiftungsvermögen schauen. Und da ist Robustheit natürlich auch was Schönes, wenn man zeigen kann, dass auch in besonders volatilen Zeiten, wie jetzt vielleicht Q1, Q2 von diesem Jahr, das Stiftungsportfolio sich einfach weniger stark bewegt hat oder ausgeschlagen hat, wie eben an den Aktienmärkten oder Rentenmärkten es gerade eben der Fall war. Das ist für mich auch Robustheit.
Ja. Wenn du sagst Reporting, Controlling, in einem Kontext, in dem wir sagen, wir streuen breit und wir machen AAA, Aktien, Anleihen, Alternatives, spielt Reporting eine wichtige Rolle. Ja, weil das ist jetzt nicht nur der Depotauszug mit Teil Aktien, Teil Renten, unten zusammengezählt, plus, minus, fertig, sondern ist ein bisschen mehr. Wo die einzelnen Performance-Punkte herkommen, das ist dann wichtiger zu wissen.
Ja, richtig. Nicht nur, und das, nicht nur das Monitoring oder das Betrachten wird komplexer. Man holt sich natürlich insgesamt mehr Komplexität in die Investmentarbeit hinein. Jede Kapitalzusage in einen illiquiden Fonds, in dem Geld längerfristig gebunden ist, bedarf natürlich auch einer ordentlichen Planung. Und das Portfolio wird komplexer, als wenn es einfach nur in Renten und Anleihen, Renten und Aktien investiert ist. Und man muss professioneller auch vorausschauend mit den Mitteln umgehen und schauen, wo kann ich wie viel zu welchem Zeitpunkt Kapital langfristig binden. Das ist klar. Aber es lohnt sich. Es kommt am Ende ein tolles Portfolio bei rum. Und genau.
Wir haben über Alternatives gesprochen. Ich habe im Stiftungssektor nehme ich wahr, dass es gewisse Ressentiments gegenüber Alternatives gibt.
Ja.
Also hör mir auf mit diesen abgespaceden Sachen. Auch beim Thema Private Equity wird da schon mal, also für mich völlig falsch sortiert, was es eigentlich ist. Privates Beteiligungskapital, also viele stifterische Vermögen, sind aus Unternehmensverkäufen entstanden. Das war früher Private Equity. Das war nicht börsennotiertes Kapital, was in einer Familie gehört hat. Und das ist Private Equity, typischerweise. Das waren viele erfolgreiche Unternehmen. Und da ist dann irgendwann eine Stiftung daraus entstanden. Und die Stiftung, die dann wiederum errichtet wurde, die investiert nicht in Private Equity. Die macht auch ganz wenig Aktien, die macht ganz viel Anleihen, weil warum auch immer. Was glaubst du, hast du eine Idee, wo diese Ressentiments herkommen? Und ich will jetzt gar nicht, ich will gar nicht sagen, dass es so dieser Know-how, was vielleicht nicht vorhanden ist, ist. Also vielleicht ist es das auch zum Teil. Aber ist es, dass wir in Deutschland diesbezüglich ja einfach nicht so richtig eine Kultur haben? Ist es ein bisschen die Angst davor, das nicht greifen zu können, wenn etwas illiquide ist? Dann wird es einmal im Jahr bewertet oder zweimal und dann ist es schwierig, das dann vielleicht dauerhaft auch zu vertreten in den Gremien. Ich kann es für mich nicht richtig verstehen, weil ich finde, es gibt so viele Erfolgsbeispiele, dass jetzt Private Equity oder Wald so toll eingesetzt wird. Ja? Also zu Wald habe ich wirklich schon etliche Gespräche geführt. Ja. Und das finden auch viele sexy, aber keiner macht's oder zu wenige machen es. Ja. Ja.
Das ist eine wahnsinnig gute Frage. Also wir agieren in einem sehr globalen, internationalen Netzwerk. Und da ist die Kultur auf jeden Fall da, auch diese Alternatives zu embracen und zu nutzen und auch schon seit vielen Jahren. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde nochmal einen Schritt kurz zurückgehen. Also ich kann aus der Praxis berichten, dass es Wahnsinnsunterschiede gibt in der Evolution einer Stiftung und ursprünglich, wie du sagst, Unternehmerfamilie, vielleicht Family Office. Je näher an der Unternehmergeneration, desto bereitwilliger natürlich auch Klumpenrisiken einzugehen, ein bisschen risikoaffiner unterwegs zu sein, Ausschläge, Volatilitäten hinzunehmen. Und das nimmt dann wahrscheinlich, kann man so pauschalisieren, denke ich mal, über die Generation ab.
Das ist ja
ein guter Punkt. So dieser Bewährungsgedanke, Kapitalerhaltsgedanke wird irgendwie prominenter. Und Stiftung ist dann wahrscheinlich so der Endzustand in der deutschen Denke. Jetzt ist es final, jetzt ist es das, was wir haben und das gilt es zu beschützen, koste es, was es wolle. Und das übersetzt sich auch am Ende des Tages in die Gesetzgebung und wie man eben in Deutschland über so Grundstockvermögen nachdenkt, was ja schon in Amerika zum Beispiel ein bisschen anderen Charakter hat, wo es immer eher auch diesen Spending, dieses Spending-Element mitschwingt.
Also ich durfte letztes Jahr auf einer Endowment-Konferenz in Toronto sein und da habe ich dann so ein Beispiel genannt. In Deutschland sind die auch mit 2%, sind die Stiftungen mit ordentlichen Erträgen von 2% zufrieden.
Ja.
Das hatte mir der eine Stiftungsvorstand und das haben wir auch mal in den Comic gegossen, das hat er ja 2% ist für mich auch okay im Quartal.
Ja,
also das ist aber die Haltung.
Du verlierst.
Das ist die andere Haltung.
Ja, ja, sicherlich. Und du verlierst oder drohst deine steuerbegünstigte Stellung zu verlieren, wenn du nicht mehr als 5,5% deines Fair Market Values im Jahr ausgibst. Und das würde ich mir wünschen für die deutsche Stiftungslandschaft. Also einerseits, weil es natürlich der Markt hergibt, es eben die Alternative vielleicht nochmal in die prominentere Rolle schieben würde, gleichzeitig aber auch es ermöglicht, die Stiftungszwecke überhaupt viel mehr
darum geht's ja.
Ja, zu empowern. Yeah. Und dieses gigantische Vermögen, und das weißt du viel besser als ich, Tobias, wie viel Gelder, wie viele Stiftungen da gebunden sind und eigentlich immer nur wachsen. Wir aber, und du sprachst es eingangs ein, wir wahnsinnige Herausforderungen haben in der heutigen Zeit, die es zu adossieren gilt. Und da könnte die Stiftungslandschaft einen riesen Beitrag zu leisten.
Wenn wir jetzt haben wir über Alternatives so ein bisschen gesprochen. Können wir da noch ein bisschen reingehen bei den Alternatives? Also du hast jetzt Private Equity angesprochen.
Ja.
Bei der Endowment-Konferenz zum Beispiel war das Thema Private Debt etwas, was aufs Schild gehoben wurde. Es war auch das Thema Fonds. Und es war auch so ein bisschen dieses Thema tatsächlich Venture Philanthropy. Also ich sage, ich gebe Startups, die fürs Gemeinwohl arbeiten und wirken, einfach als Stiftung auch eine Chance.
Mhm.
Ich gebe dort Wagniskapital rein, weil das ist letzten Endes gesellschaftliches Wagniskapital.
Ja.
Vielleicht hast du noch eine Inspiration bei den Alternatives, wo man sagt, also ja, also das ist definitiv etwas, mit dem man sich heute befassen sollte.
Ja, nee, also ich bin gar nicht für eine enge begriffliche Eingrenzung. Also einfach alles, was anders als Anleihen und Aktien okay. sind und eine etablierte große Anlageklasse ist, wo man gut Geld zum Arbeiten bringen kann. Und es bewährte Prozesse sind und die sich einfach anders verhalten als die bisherigen Anlageklassen. Und dazu gehört dann auch irgendwas wie Infrastruktur oder wie Immobilien natürlich auch. Die ganzen Realwerte, zu denen dann eben Forst und Land auch zählen würden. Also alles mit grundsätzlich inkludieren. Gleichzeitig aber auch die harten Fragen stellen zu Beginn. Was tue ich mir an? Was möchte ich an Komplexität? Was kann ich überhaupt? Mache ich irgendwas bei mir lokal? Haben wir irgendwas in unserer DNA der Stiftung, der Unternehmerfamilie, wo wir uns gut auskennen, was irgendwie auch gut zum Profil passen würde, was vielleicht sogar auch übertragen werden könnte zum Stiftungszweck, zu der Mittelverwendungsseite? Weil ansonsten, wenn man jetzt nichts mit The Forst vielleicht am Hut hat, dann würde ich jetzt auch nicht als erstes aufschreien und empfehlen, in diese Anlageklasse zu gehen. Also muss jeder für sich am Ende selbst entscheiden. Und wie gesagt, nichts kopieren von anderen, sondern einfach schauen, was sind Elemente, die vielleicht für einen selbst auch funktionieren könnten. Und man muss nicht alles abdecken. Man kann einfach sich bedienen an dem, was draußen am Markt ist, was zu einem passt. Venture Philanthropy bin ich immer ein bisschen zögerlicher. Ich glaube, Schwierigkeiten hier in Deutschland, das auf der Mittelverwendungsseite zu machen, also geht halt nicht. Auf der jetzt das Grundstockvermögen, den Vermögenskörper der Stiftung dafür zu verwenden, würde ich nicht machen. Lieber gute Returns erwirtschaften und mehr ausschütten, also die Philanthropie
hoch. Genau, aber das ist so,
da ist ein großer Hügel. Ja. Und dann aber, was kannst du machen jetzt im Stiftungsvermögen? Du kannst natürlich vielleicht deine Stiftungszwecke komplementieren, indem du Anlageklassen, Einzelinvestments, Vermögenswerte nimmst, die irgendeinen positiven Beitrag dazu leisten, wo aber immer noch Finance First im Vordergrund steht, ist immer meine Empfehlung.
Jetzt hast du noch zwei Begriffe eingeworfen. Das ist einmal das Thema Netzwerk und einmal das Thema Selection. Ja. Und das ist auch was, das hat Svensson sehr stark nach vorne gebracht. Also der hat immer sehr auf den kollegialen Austausch gesetzt. Also er war ja auch so ein bisschen der Master of anderen Asset Managern in anderen großen Stiftungsvermögen. Also heute sind viele seiner Schüler in charge bei vielen Endowments. Und also dieses Thema im Netzwerkdenken, im Verbunddenken, mein Eindruck ist, weniger bei den ganz Großen in Deutschland, aber viele Stiftungen in Deutschland sind im Silo unterwegs. Die bewegen sich in dem Silo hoch und runter, aber sie gehen nicht aus dem Silo raus. Und deswegen kommen dann manche Entscheidungen so zustande, wo du und ich wahrscheinlich sagen, das ist nicht mehr auf der Höhe der Zeit, dass ihr euch in eure Anlagerichtlinien ein Garantiekonzept reinschreibt. Das geht nicht. Das ist einfach nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Das ist das eine. Und das andere ist das Thema Asset Manager Selection. Also so dieses, mit welchen Fragen geht man auf Asset Manager zu? Ich glaube, das hat David Svensson auch so ein bisschen neu kultiviert, wirklich intensiv sich mit dem Asset Manager zu befassen. Ich habe eine Geschichte recherchiert, der ist zum Asset Manager gefahren und hat sich einen Stift angeschaut, weil du auch gerade einen Stift vor dir liegen hast. Er hat gesagt, okay, also ist das jetzt ein Stift, der mich beeindrucken soll als Gast oder der schreit? Genau, aber da hat er eine Haltung des Asset Managers abgeleitet, ja. Also und das fand ich als einfach so als wie man rangehen kann,
ja,
um sich mit einem Asset Manager auf so einer ganz auf so wirklich Mikro-Ebene zu befassen, das fand ich total spannend.
Nee, super. Also ich glaube, wir haben jetzt viel über quantitative Vorteile gesprochen. Ich glaube, eins dieser zeitlosen Konzepte von David Svensson ist eben auch genau dieser qualitative Ansatz, wie man Vermögen verwaltet. Am Ende des Tages sitzt man Menschen gegenüber. Das Investmentportfolio hinter jeder Position, hinter jeder Anlageklasse, Manager sitzen Teams und Leute und Ansprechpartner, die on behalf dieser Stiftung eben das Geld investieren. Und da möchte man einfach mit Menschen zusammenarbeiten, denen man vertraut und die man überhaupt erstmal kennt und kennengelernt hat und seine Arbeit auch vor Investment ordentlich getätigt hat. Und das ist auf jeden Fall ein zeitloses Konzept, was ich eben nur empfehlen kann. Und vielleicht nochmal die Brücke zu bauen, auch zu dem Wort Diversifikation, was hier schon oft jetzt in unserem Gespräch aufkam. Klar, Diversifikation über Anlageklassen, aber innerhalb von Anlageklassen nicht zu viel diversifizieren. Schau, lieber mehr Arbeit und Zeit für Manager, einzelne Fondsmanager nehmen, und die Due Diligence und auch diese kennenzulernen, ordentliche Beziehungen aufzubauen, als jetzt allzu viele Einzeltickets zu schreiben und dann eben nicht mehr in der Lage zu sein, einmal im Jahr wenigstens die Hände schütteln zu können, einmal im Quartal miteinander sprechen zu können. Und wenn man jetzt, sagen wir, hat eine strategische Asset Allocation, man entscheidet sich, wir machen 5% in Infrastrukturfonds, dann bitte nicht in 10 Infrastrukturfonds investieren.
Sondern sich den besten suchen.
Such dir 1, 2, 3, 4 richtig gute, fahr hin, triff die Leute, verstehe sie, wo kommen sie her, warum machen sie das, was sie machen, guck auf den Stift, der da liegt im Meetingraum
oder die Autos,
oder die Autos, die auch im Sparkplatz stehen. Und ich glaube, das ist ein guter Ansatz, den David Swensen sehr mitgegeben hat und der absolut zeitlos ist. Und auch in einer Welt, wo mehr und mehr natürlich computer-driven Investmentstrategien etabliert sind, wo AI ein Thema ist, was uns noch viele Jahrzehnte intensiv beschäftigen wird. Am Ende des Tages ist dieser Job, den wir haben, ein sehr menschlicher Job. Und deshalb einfach wichtig, die Leute zu kennen, mit denen man arbeitet.
Das ist schön, dass du das sagst, weil das, glaube ich, sehen viele nicht so. Also ich glaube, das sehen viele tatsächlich ein bisschen anders. Aber ich bin bei dir. Das ist der Asset Manager ist oder der Fonds Manager, der letzten Endes das Geld von der einen Seite zur anderen bewegt.
Ja.
Wenn du eine Stiftung wärst und du würdest mit einem Fonds Manager über einen Fonds reden, angenommen, es ist ein Aktienfondsmanager, als Beispiel. Was sind denn so Fragen, wie man dem so ein bisschen auf die Spur kommt? Also wie man so ein bisschen, man redet vielleicht über Performance, über das Konzept, über redet man vor allem über die Phasen, wo es wirklich reingeregnet hat, also wo es schwierig war, dass man ein Gefühl kriegen will, okay, der hat das schon im Griff. Also es war natürlich im Markt gegeben, schwierig, aber du, die haben das durchgezogen, das Niveau war diszipliniert.
Aktienfonds ist natürlich schon mal ein schwerer Aufschlag, weil im Aktienbereich ist es einfach wahnsinnig schwer, die zuweilen sehr effizienten Märkte dauerhaft schlagen zu können nach Abzug von Fees. Aber es gibt sie, es gibt welche. Aber das Prinzip der Gespräche mit Fondsmanagern lässt sich Anlageklassen übergreifend anwenden. Das heißt, können wir gerne drüber sprechen. Es ist viel Desktop-Arbeit erstmal natürlich in Research, bevor man zu diesem Treffen kommt. Es gibt vielleicht Einführungstelefonate, bevor man sich dann entscheidet, mal in Persona zu treffen.
Und dann du machst wahrscheinlich einen Fragenkatalog, dann kriegst du auch Unterlagen geschickt und so gehe ich jetzt mal aus, dass du es machst.
Genau, also da arbeiten verschiedene Marktteilnehmer anders. Ich bin jetzt kein Freund von einem Checklist-artigen Vorgehen. Wir machen wahnsinnig viel Arbeit vorab. Die Gespräche sind dann eher qualitativer Natur. Und wenn man das Ganze, wie ich jetzt schon einige Jahre macht, was mir doch zunehmend wichtiger geworden ist, auch wenn ich so reflektiere über meine Investmentarbeit, es ist mir wichtiger, was die Leute machen, als das, was sie sagen.
Okay.
Weil es ist heutzutage auch in Zeiten von ChatGPT wahnsinnig einfach geworden, extrem gute Marketing-Decks zu generieren. Es ist super einfach, in dieser Endowment-Sprache unterwegs zu sein, Geld einzusammeln und zu erzählen, was man alles tut, in welchen Krisen und wie das Portfolio sich in verschiedenen Marktphasen verhalten würde. Am Ende zählt doch nur, wie hat er sich verhalten in einer Situation. Und ich hatte gestern gerade ein Telefonat mit einem Hedgefonds in New York und da haben wir halt darüber gesprochen, was war Ende März, Anfang April rund um Liberation Day. Und das ist das, was zählt am Ende des Tages. Nicht, was im Pitch-Deck steht, nicht, was in dem einen Gespräch vor Investment passiert ist, sondern wie verhalten sich die Leute in diesen Krisensituationen, die jedes Mal anders sind, immer neu sind und am Ende des Tages viel darüber entscheiden können, wie die Langfrist-Performance läuft.
Das ist ja wie bei Mann und Frau. Ja? Also wenn sich zwei finden sollen, also hör nicht so auf die Worte, sondern schau, was sie machen.
Ja, genau.
Oder was er macht oder was sie macht.
Genau. Aber jeder ist da auch anders und hat ja auch ein verschiedenes anderes Mandat. Wenn dein Mandat ist, wir sind konservativ, wir gucken uns bei Definition nur Fondsmanager an, die 5 Jahre, 10 Jahre Track Record haben, dann ist es schon mal was ganz anderes. Die super etabliert sind, die riesengroß sind, die wahnsinnig viele Teams haben, dann sind das andere Gespräche und auch ein anderes Level an Arbeit, was reingeht, versus ich schaue mir irgendeinen neuen Startup-Fonds an mit einem 30-Jährigen, der jetzt gerade nach 6 Jahren Arbeit bei einem Großen versucht, sich selbstständig zu machen mit 2 Leuten, was nochmal ein anderes Level von Engagement natürlich benötigt.
Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich, beziehungsweise ich würde gerne noch kurz das Thema Sorgfalt anreißen.
Ja.
Ich habe für mich aus der Stiftungsrechtsreform abgeleitet mit Business Judgment Rule, die es jetzt ins BGB geschafft hat, mit dem Thema, dass ich zum Wohle der Stiftung die Entscheidungen zu treffen habe. Also das ist so der der Sorgfaltsmaßstab, dass ich nichts an Entscheidungen treffen kann, was nicht zum Wohle der Stiftung ist. Und da bin ich im Vermögen relativ schnell auch bei einem bestimmten Vorgehen. Das finde ich zumindest. Wie übersetzt du das Wort Sorgfalt, wenn du dich mit dem Stiftungsvermögen auseinandersetzt? Ich finde, es stand immer schon irgendwie so implizit in den Gesetzbüchern drin und es war auch immer schon Teil des Pflichtenkatalogs von Stiftungsverantwortlichen. Ich finde nur, wenn man sich die Ergebnisse anschaut und wenn man auch sich anschaut, wie manche Entscheidungen zustande gekommen sind, was man hört, was man auch mal zugetragen bekommt oder man kriegt mal einen Depotauszug von irgendwem geschickt, ja, und dann darf man so reinschauen, dann frage ich mich, habt ihr wirklich sorgfältig gearbeitet oder habt ihr diesen Sorgfaltsmaßstab angewandt? Deswegen einfach so für dich, weil du bist, glaube ich, ein sehr sorgfältiger Mensch. Wenn ich den Schreibtisch anschaue, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, total aufgeräumt, sehr, also wirklich, so stelle ich mir es vor. Ja, das ist so für mich das Optimum. Ja. Was ist für dich Sorgfalt, Sorgfaltspflicht?
Sehr gute Frage. Und auch, es gibt natürlich viele verschiedene, ich habe viele Unternehmen, Asset Manager von innen gesehen über die Zeit. Und es gibt da eine große Bandbreite, wie Leute unterwegs sind. Und ich glaube, es gibt Modelle, wo wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gute Investmentarbeit geleistet wird, aber wahnsinnig wenig dokumentiert wird, gar nichts. Ein Investment-Memo von einem Einzeiler, wahnsinnig kurze Entscheidungswege und vielleicht, was vielleicht zu Kopfschütteln bei einer Betriebsprüfung oder in der Stiftungsaufsicht führen würde. Und dann gibt es natürlich auch auf der anderen Seite des Spektrums Organisationen und Kulturen, in denen wahnsinnig checklistartig gearbeitet wird, wahnsinnig viel Paper Trail generiert wird, aber die eigentliche Essenz des Investierens und auch das ultimative Ergebnis nicht gut ist. Und das ist für mich immer wichtig, eine Balance zu finden, also zwischen wirklichem Investment, Talent und sorgfältiger Arbeit, die man ganz inhärent irgendwie von sich aus getrieben macht, und natürlich auch ein bisschen dokumentieren.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man dokumentiert, weil das belegt ja, dass man sich befasst hat mit
der Sache. Ja, genau. Aber eben nicht, dass es irgendwann kippt und man eine Vorlage hat von Investment-Memos, die ich einem Junior geben kann, der sie dann von oben nach unten durcharbeitet und einfach diese Lücken füllt. Da habe ich eine tolle Dokumentation, aber töte eigentlich irgendwie so ein bisschen diese Investmentkultur. Also ja, das ist ein super Punkt, den du da aufbringst mit Sorgfaltspflicht und mit so Kultur, wie Organisationen, Investmentorganisationen arbeiten, finde ich wahnsinnig spannend. Und da sieht man einfach verschiedene Dinge. Und ich gravitiere eigentlich immer zu dem Modell, wo wahnsinnig gute Arbeit geleistet wird und auch ein bisschen dokumentiert wird, versus also, der anderen.
Ich kann dir da eine Geschichte erzählen. Ich war mal als Journalist früher unterwegs und da hat man natürlich auch mal mit Asset Managern gesprochen und war hier und da mal einfach, um Fonds kennenzulernen oder einen Vermögensverwalter auch kennenzulernen. Und ich hatte mal ein Gespräch, da ging es um Risikomanagement. Und ich habe einfach nur gefragt, wie sieht denn das bei Ihnen aus? Und fing er dann an Papieren rumzunesteln. Wo habe ich denn jetzt das Papier mit dem Risikomanagement? Fand ich wahnsinnig gut, weil es hat natürlich wahnsinnig viel gezeigt in dem Moment. Das war eine Frage, die kam, ich kann ja nicht aus dem Off kommen, aber man war gar nicht drauf präpariert, wo man dann sofort so ein Gefühl hatte, so, boah, das könnte jetzt hier schwierig werden, wenn ich dann Kunde wäre. Ja. Weil ich war nur Journalist, Anführungsstrichen nur. Ja. Also ich wollte nur so ein bisschen daraus rausfinden, wie die arbeiten. Und das war, fand ich sehr interessant, dass da genau das, was du sagst, ja, also tatsächlich auch mal stattfindet, lieber Wolf. Jetzt haben wir 25 Minuten gequatscht. Ich glaube, wir könnten jetzt hier noch eine halbe Stunde über David Svensson, aber lass uns gerne einen Punkt machen. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich danke dir sehr, dass wir ein bisschen in deinen Alltag eingetaucht haben, dass du uns mal eine Orientierung gegeben hast, wie du das aktuelle Umfeld siehst. Und das war das Thema Sorgfalt, das Thema Diversifikation und auch das Thema Selektion und Robustheit nochmal ansprechen konnten. Das freut mich sehr. Danke für deine Zeit und ich freue mich, wenn du nächstes Jahr beim VTFDS 26 dabei bist, unserem Networking Festival für Stiftungsvermögen, 16. 17. Juni.
Ja.
Du kommst nach Leipzig, hast du gesagt. Ich freue mich drauf. Danke.
Tausend Dank, Tobias. Ich freue mich drauf.
Und die liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken. Natürlich gibt es jeden Freitag eine neue Folge Freitagspodcast auf HMPO auf www.stiftungenstärken.de und überall da, wo es selbstverständlich richtig gute Podcasts gibt.